Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Freitag, dem 19. Oktober. In unserer heutigen Sendung dreht sich alles rund um das Thema Natur. Nicht irgendwelche Natur, sondern ganz konkret um diejenige vor unserer Haustüre. Und die besteht immer häufiger aus Wald oder besser gesagt aus Holz.
Ja, die Nachfrage ist sehr hoch im Land, aber nicht unbedingt nach Schweizer Holz.
Jährlich wächst die Waldfläche in der Schweiz um die Größe des Thunersees. Wir fragen nach, warum nicht mehr Holz industriell genutzt wird. Vom Wald geht's dann weiter in den Boden.
Was man hört im Boden, sind vor allem mal die Bodentiere. Das sind verschiedene Insekten, Käfer, Tausendfüßler und so weiter. Die bewegen sich im Boden, fressen im Boden, das hört man gut. Aber eben, sie kommunizieren auch miteinander.
Wie klingt ein Zuckerrübenacker und wie eine Alpenwiese? Und welche Rückschlüsse lassen sich daraus ziehen? Das Kunst- und Forschungsprojekt Sounding Soil horcht den Boden aus. Und es ist Freitag und somit auch Zeit für unsere akustische Kolumne, den Radioblock.
Das Faultier ist eigentlich der Hipster im Tierreich. Es ernährt sich zum Beispiel streng vegan und hasst Fast Food. Zudem achtet es darauf, ausschließlich regionale Produkte zu fressen. Also alles, was es an Nahrung auf seinem Baum und in seinem Fell findet. Was bei ihm wie Fortbewegung aussieht, ist eigentlich eine Reihe komplexer Yoga-Übungen.
Der Berner Slam-Poet Remo Rickenbacher beugt sich heute im Radioblog über das Faultier und dessen vermeintlich evolutionären Rückschritt. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Salim Staubli.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. Die hat heute Katrin Hiss für uns auf Lager.
Gestern veröffentlichte das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO seine aktuellsten Zahlen zu den Schweizer Kriegsmaterialexporten. Diese machen deutlich, dass die Schweiz seit Anfang Jahr für rund 300 Millionen Franken Kriegsmaterial exportierte. Verglichen mit den letztjährigen Zahlen bedeutet das eine Steigerung von fast 18%. Darin enthalten sind einmal mehr auch Kriegsmaterialexporte an Länder, welche in den Jemenkrieg involviert sind. Dazu gehören beispielsweise Saudi-Arabien, Bahrain oder die Vereinigten Arabischen Emirate. Laut Levin Lempert von der Gruppe Schweiz ohne Armee XOA wären Exporte an solche Länder derzeit aber eigentlich verboten.
Heutzutage steht eigentlich in unserer Kriegsmaterialverordnung, dass ein Waffenexport nicht zulässig ist, wenn das Endempfängerland an einem internen oder indirekten bewaffneten Konflikt beteiligt ist. Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und auch Bahrain sind in der Militärallianz, welche im Jemenkrieg aktiv ist, involviert. Eigentlich sind solche Exporte verboten. Die Schweiz macht sie trotzdem über die eigenen Gesetze hinweg und eben in Zukunft sollen sogar noch mehr Waffen in solche Krisenregionen exportiert werden.
Trotz den hohen Exportzahlen und der damit verbundenen wirtschaftlichen Steigerung plädieren Bundesrat und Rüstungslobby dafür, den Markt weiter zu öffnen. Künftig sollen Kriegsmaterialexporte offiziell an Länder zugelassen werden, die sich aktiv an einem Bürgerkrieg beteiligen oder in einen solchen involviert sind.
Der Bundesrat will neu Waffenexporte erlauben an Länder, die an einem Bürgerkrieg beteiligt sind, die selber einen Bürgerkrieg haben. Er spricht nicht von den klassischen, in Anführungszeichen, Bürgerkriegsländern wie Syrien oder Jemen, aber eben von Ländern wie der Türkei, wie Saudi-Arabien. Länder, die eigentlich interne Konflikte haben, in denen auch schwere Menschenrechtsverletzungen stattfinden. Und in diese Länder sollen mehr Waffen exportiert werden. Und darum hat sich Anfang September eine Allianz gegen Waffenexporte in Bürgerkriegsländer gebildet, bestehend aus linken, aber auch aus bürgerlich-liberalen Kreisen, die sich gegen dieses Vorhaben wehrt und, wenn nötig, mit einer Volksinitiative den Bundesrat stoppen will.
Das sagte Levin Lempert von der Gruppe Schweiz ohne Armee XOA. Wir kommen zu weiteren Meldungen des Tages. Im ostdeutschen Chemnitz haben Unbekannte in der Nacht auf gestern in einem türkischen Restaurant ein Feuer gelegt. Dies berichtet die deutsche Zeitung Die Zeit. Mehrere AnwohnerInnen mussten vorübergehend ihre Wohnungen verlassen. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben der Polizei hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen, da ein fremdenfeindliches Motiv nicht ausgeschlossen werden könne. In Chemnitz kam es in letzter Zeit mehrfach zu Überfällen auf ausländische Restaurants. Anfang Oktober war der Inhaber eines persischen Lokals von Unbekannten angegriffen und verletzt worden. Ende August hatten Vermummte im Zuge einer rechten Demonstration ein jüdisches Restaurant in der Stadt angegriffen und den Inhaber verletzt. Ein Verdächtiger im Fall des mutmaßlich ermordeten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Wie die türkische Zeitung Hürriyet berichtet, sei der verstorbene Mashad Said al-Bustani, ein Leutnant der saudischen Luftwaffe, am 2. Oktober gemeinsam mit 14 anderen Männern frühmorgens in Istanbul gelandet. Die Männer hätten dann das saudische Konsulat betreten, kurz nachdem Khashoggi eingetroffen war. Noch am selben Tag verließen die 15 Männer die Türkei. Details zum Autounfall in der saudischen Hauptstadt seien keine bekannt. Er sei aber laut Hürriyet auf verdächtige Art und Weise passiert. Und noch zum Wetter. Samstag, Sonntag und Montag erwartet uns sonniges Wetter. Es bleibt trocken bei Temperaturen um die 17 Grad. Erst ab Dienstag wird es dann zunehmend kälter, möglicherweise mit vereinzelt Schauern.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wer draußen spazieren oder wandern gehen will, der befindet sich hierzulande schnell einmal irgendwo im Wald. Manchmal eher unfreiwillig, oft aber auch ganz bewusst. Wer in der Schweiz wohnhaft ist, nutzt die Wälder gerne für unterschiedliche Freizeitaktivitäten. Zum Joggen, zum Pilzesammeln oder halt einfach zum Genießen. Schweizer Wälder sind aber nicht nur als Naherholungsgebiet gefragt, sondern auch als wichtiger Holzlieferant. Jedes Jahr verkaufen Schweizer Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer rund 5 Millionen Kubikmeter Holz. Holz, welches genutzt wird für Heizungen, Papier oder im Bau. Kathrin Hess berichtet.
Die Schweiz ist ein grünes Land. Rund ein Drittel der Schweiz ist mit Wald bedeckt. Dabei nimmt die Waldfläche kontinuierlich zu. Jährlich wächst sie um circa die Fläche des Thunersees. Möchten alle Menschen in der Schweiz gleichzeitig einen Baum umarmen, so wäre das kein Problem. Rechnerisch gesehen könnten jeder Person in der Schweiz über 60 Waldbäume zugeordnet werden. Der Wald wird aber auch industriell genutzt, doch bei weitem nicht so stark, wie dies möglich wäre. Urs Werli vom Verband der Waldeigentümer erklärt, warum.
Die Nachfrage ist sehr hoch im Land, aber nicht unbedingt nach Schweizer Holz. Und die Erntekosten in der Schweiz sind hoch. Und dann machen die Waldeigentümer das so, dass sie nur Holz nutzen, für das wirklich ein Abnehmer da ist. Und das ist nicht immer der Fall.
Aktuell stammt in der Schweiz nur rund ein Drittel des verbauten Holzes aus hiesigen Wäldern. Der restliche Bedarf wird mit ausländischem Holz gedeckt, welches oft viel günstiger erhältlich ist.
Holz ist ein global gehandeltes Produkt. Da gibt es überhaupt keine Schutzzölle oder dergleichen. Und dann ist es so, dass Holz aus Europa, aus dem nahen Ausland, etwas günstiger ist, weil dort auch sehr große Verarbeitungsbetriebe stehen, die gute Ware, gute vorgefertigte Bauelemente jederzeit liefern können. Und so kommt es, dass die Architekten oft einfach im Ausland bestellen.
Ein Betrieb, welcher ausschließlich Schweizer Holz verbaut, befindet sich im Emmental.
Trubschachen.
Jörg Hirschi ist Geschäftsleiter bei Truberholz. In seiner Firma wird bewusst auf einheimisches Material gesetzt.
Es wird ja sehr, sehr viel Holz importiert. Es wird mit sehr viel Holz aus dem EU-Raum gebaut. Bei uns in der Schweiz, das wissen der grösste Teil der Kundschaft weiss es gar nicht. Die haben immer das Gefühl, das Holz stammt von hier, aber das stimmt gar nicht. Und darum setzen wir natürlich auf Schweizer Holz, auf einheimisches Holz, wo Arbeitsplätze dranhängen, wo Wertschöpfung dranhängt, wo Ausbildungsplätze dranhängt. Und nachhaltige Entwicklung bedeutet ja, dass wir ja, eben Arbeitsplätze schaffen, Arbeitsplätze halten, dass man investieren kann, dass man Ausbildungsplätze schaffen kann.
Die Produktionsanlage liegt im Dorf Trub am Fuße des Napfs, umgeben von Wäldern, in denen viele Fichten und Weisstannen wachsen.
Das Holz ist eigentlich der einzige Rohstoff, den wir haben, dahinter. Ein Rohstoff, der nachwächst und da ist in einer riesengroßen Menge vorhanden. Und dann wollen wir doch mit dem Rohstoff hier im Trub, wenn wir etwas machen, dass wir ja, Arbeitsplätze schaffen und Arbeitsplätze erhalten. Und was zusätzlich auch noch ist, wir kaufen das Holz direkt dem Waldbesitzer ab. Also nicht irgendwie einem Holzhändler oder einer Sägerei. Wir kaufen das direkt beim Waldbesitzer und zahlen ihm auch etwas mehr, als dass er im freien Handel bekommt. Und das ist die Wertschöpfungskette, ja, findet schon von Anfang an statt. Also.
Ein lokaler Wirtschaftskreislauf also, und das mit einem Patent aus dem Appenzell. Die Firma von Jürg Hirschi baut auf Bestellung massiv Holzhäuser aus naturbelassenem Holz.
Und das Besondere ist, an diesen Häusern, wir machen hier grossformatige Platten. Und die Platten haben keine Fremdstoffe, also kein Metall und kein Leim. Und das Holz stammt hier alles aus der Gemeinde Trub. Wir haben eine sehr grosse Gemeinde, wir haben rund 60 Quadratkilometer Gemeindefläche und die Hälfte davon ist Wald. Wir haben sehr, sehr viel Wald. Und das Holz ist bis vor ein paar Jahren alles sonst verarbeitet aus dem Tal raus. Die ganze Wertschöpfung ist fort. Und jetzt behalten wir einen Teil von dem Holz dahinter und das Holz verlässt das Tal erst, wenn es ausfertig ist.
Holzmodule für komplette Häuser werden also in der Truber Holz AG gebaut und das ganz ohne Leim, Metalle oder Kunststoff. Sämtliche Wände für ein Einfamilienhaus herzustellen, dauert dabei rund 2 Wochen.
Also hier sehen wir die Bretterlage. Wir schneiden die Stämme schneiden, alle 30 mm dick. Das ist Fichtentanne, gemischt. Das spielt eigentlich keine Rolle, was für eine Holzart. Und schneiden dann die Bretter kreuzweise aufeinander hochschichten. Und hier sehen wir jetzt die Anlage, die die Übel pressen, das tut Löcher bohren. Und dann einen Buchendübel einpressen durch den ganzen Querschnitt. Und das natürlich ziemlich fleissig, dass die Platte dann auch gehalten ist, weil sie eben kein Leim und kein Metall hat. Wenn das dann zusammengedübelt ist, ist die Platte fixiert, fertig, geht es weiter auf der Rollenbahn unter die nächste Anlage. Das ist eine grosse CNC-Anlage, ein sogenanntes Bearbeitungszentrum, wo dann die Platte bearbeitet. Also das tut die formatieren. Das tut sie auf die gewünschte Decke fräsen und Türlöcher, Fensterlöcher rausschneiden, Installationen einfräsen und die Oberfläche veredeln.
Es sei wichtig, regelmäßig Holz aus den Schweizer Wäldern zu holen, sagt Jürg Hirschi. Dies müsse aber nach bestimmten Regeln ablaufen. Die Schweiz habe weltweit eines der strengsten Waldgesetze. Würde man den Wald so belassen, wie er ist, so entstünde innerhalb kürzester Zeit ein dichter Urwald, erklärt Urs Wehrli vom Verband der Waldeigentümer. Dies sei zwar schön, aber nicht im Sinne unserer Bedürfnisse.
In der Schweiz, die so dicht besiedelt ist, haben wir verschiedenste Erwartungen an den Wald, dass er uns jederzeit Schutz bietet vor Naturgefahren, dass er jederzeit überall gut zugänglich und begehbar ist für die Erholung. Und dass er immer fit und stabil ist gegenüber Stürmen und Schädlingen. Und damit das da nicht die natürliche Dynamik plötzlich reinspielt, versucht man eigentlich den Wald immer schön jung und stabil zu erhalten. Und deshalb nutzt man ihn regelmäßig.
Zurzeit liegt eine Motion zu diesem Thema auf der Traktantenliste des Nationalrates. Diese Motion möchte unter anderem die Holzindustrie nachhaltig weiterentwickeln. Davon könnten auch Firmen mit innovativen Ideen profitieren.
Das, was wir hier machen, das ist ein Nischenprodukt. Oder? Wenn man schaut, bauweise sonst, es werden sehr, sehr viele Häuser gemauert. Und Holzbau ist im Kommen. Das ist sehr erfreulich. Es werden immer mehr Häuser mit Holz bauen, weil halt das den Leuten einfach auch wichtig ist oder irgendwie wichtiger wird, dass es ein Bedürfnis ist, dass sie ihr Haus mit möglichst viel Naturbaustoff erstellen.
Die Motion von CVP-Nationalrat Daniel Fessler zur Stärkung der Schweizer Holzindustrie wird voraussichtlich in der nächsten Session behandelt. Morgen Samstag findet in Lies ein Tag der offenen Tür statt, von einem aus fertigen Holzelementen zusammengebauten Mehrfamilienhaus der Firma Truberholz. Die genauen Infos gibt's auf unserer Webseite info.rabe.ch.
Rabe Info.
Reine Luft, sauberes Wasser, vielfältige Wälder und Biodiversität. Das sind die Ökosysteme, die wir schützen wollen, denn sie dienen uns als wichtige Lebensgrundlage. Aber was ist eigentlich mit dem Boden, auf dem wir stehen? Allzu oft geht er vergessen, dabei ist er doch so wichtig für unser Überleben. Der Boden ernährt uns, filtert und speichert Wasser und CO2 und bietet wichtigen Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Würde man ihn fragen, hätte er ganz bestimmt so einiges zu erzählen, der Boden. Genau das tut nun das Forschungs- und Kunstprojekt Sounding Soil. Den Boden befragen bzw. genau hinhören, was er zu erzählen hat. Für Sounding Soil wurden an unterschiedlichen Standorten in der Schweiz Bodengeräusche aufgezeichnet. Die Aufnahmen machen es deutlich, unter unseren Füßen, da ist ordentlich was los und es rumort längst nicht überall gleich stark, denn ein Zuckerrübenacker klingt beispielsweise ganz anders als eine Alpenwiese. Gisela Feutz hat genau hingehorcht und sich außerdem mit Markus Meder unterhalten, einem der Verantwortlichen des Projekts Sounding Soil.
Was hört man, wenn man ein Mikrofon in den Boden steckt? Ganz Erstaunliches. Es surrt und gurrt, schmatzt und schabt. Und manchmal klingt es fast so, als ob da jemand Morsezeichen aussenden würde, wie diese Aufnahmen hier beweisen, aus der Alpenwiese Mayens. Einer, der bestens vertraut ist mit den Geräuschen, die da im Erdreich produziert werden, ist Markus Meder. Markus Meder tanzt beruflich auf zwei Hochzeiten. Einerseits ist er Künstler und künstlerischer Forscher an der Hochschule für Künste. Andererseits doktoriert er als Naturwissenschaftler an der ETH Zürich. Meders Spezialbereich? Akustische Ökologie, also derjenige Bereich, welcher Geräusche aus der Natur ökologisch interpretiert. Wie kommt man denn nun dazu, Mikrofon in den Boden zu stecken und diesen auszuhorchen, Herr Meder?
Ja, das war eigentlich eher zufällig. Also da sind vor allem zwei Dinge wichtig. Das eine war, ich war vor zwei Jahren im Wallis. Ich hatte gerade ein Projekt abgeschlossen, wo wir in die Bäume reingehorcht haben, dort Trockenstress belauscht haben, klimabedingt. Ich hatte diese Sensoren dabei, als ich im Urlaub war, auf einer Alpenwiese bin ich gesessen und hatte dann spontan die Idee, meine Sensoren mal in den Boden zu stecken. Und das war schon eine überwältigende Erfahrung, zu hören, wie sehr das lebt und wie vielfältig diese Geräusche sind. Und das andere war dann ziemlich bald darauf, ist Biovision gekommen, David Fritz, der damalige Kommunikationsbeauftragte, und hat gefragt, ja, ich kenne dein Projekt mit den Bäumen, kann man so etwas Ähnliches nicht mit dem Boden mal machen? Und ich habe gesagt, ja genau, das habe ich jetzt gerade gemacht, ich habe reingehört und das wäre wirklich spannend, hier anzuknüpfen und den Boden einmal akustisch zu untersuchen als Künstler und als Naturwissenschaftler.
Wie klingt denn Boden?
Ja, ganz unterschiedlich natürlich. Also was man hört im Boden, sind vor allem mal die Bodentiere. Das sind verschiedene Insekten, Käfer, Tausendfüßler und so weiter. Die bewegen sich im Boden, fressen im Boden, das hört man gut. Aber eben sie kommunizieren auch miteinander. Das machen die Insekten im Boden vor allem über Stridulationslaute. Das sind Geräusche, wenn sie die Beine oder Flügelteile aneinander reiben oder auch die Mundwerkzeuge aneinander reiben, dann gibt das Geräusche. Dann gibt es aber auch natürlich Pflanzen, also man hört die Pflanzenwurzeln, vor allem dann, wenn es trocken ist. Die kavitieren, sagt man, das heißt, einzelne Gefäße füllen sich mit Luft, wenn zu wenig Feuchtigkeit im Boden ist, und das gibt so Klickgeräusche. Dann hört man aber auch viel Überirdisches. Also wenn der Wind ins Gras bläst auf einer Wiese, hört man das natürlich auch im Boden. Die Grashalme bewegen sich, schlagen aneinander, das rumpelt dann eben auch im Boden. Bis hin zu Umweltlärm, den man natürlich auch im Boden hört, Baustellen, Autobahnen, Fluglärm sogar hört man sehr gut. Das ist ein tief erkenntes Grollen, das hört man bestens im Boden. Und gerade akustische Umweltverschmutzung ist ja auch, wäre ein Thema, das man überhaupt nicht untersucht hat, welchen Einfluss das hat auf die Bodenfauna. Man weiß, dass es auf die Meeresfauna einen großen Einfluss hat, aber beim Boden allgemein ist es natürlich so, man kennt wissenschaftlich den Boden relativ gut, welche Tiere drin leben, wie der Boden funktioniert als System. Aber wenn man Publikationen sucht zu Geräusche von Bodentieren, dann wird es sehr schwierig, dann sind die Studien sehr dünn gesät.
Habe ich das richtig verstanden, dass das einerseits Sensoren im Boden selbst sind, aber auch Sensoren knapp über der Oberfläche?
Ja, genau. Also wir haben immer mit demselben System überall aufgenommen. Einerseits mit einem Sensor, der steckt im Boden drin, ein zweiter, der liegt in der Streuschicht drin, dort bewegen sich eben auch viele Tiere, das ist die Schnittstelle zwischen unterirdischen und überirdischen. Es hat ein Mikrofon in der Luft in der Regel, also damit wir auch wissen, was kommt von außen und was ist tatsächlich aus dem Boden. Und so haben jetzt auch in über 20 Standorten letztes Jahr in der Schweiz diese Aufnahmen gemacht.
Der Boden ist ja wie die ganze Umwelt vielen Einflüssen ausgesetzt. Beim Boden kommt noch dazu, dass er landwirtschaftlich genutzt wird. Wirkt sich das auch auf die Geräuschelandschaft aus im Boden?
Auf jeden Fall. Das war dann das zweite Erstaunliche, das wir in unserem Projekt gemerkt haben. Also wir haben zuerst haben wir darüber gestaunt, wie sehr verschieden das klingt. Dann aber eben auch, wie unterschiedlich die Standorte klingen, jetzt nicht nur von der Bodenfauna her, sondern vor allem eben auch von der landwirtschaftlichen Nutzung her. Tatsächlich war es so, dass sobald wir in einem konventionell bewirtschafteten Monokulturacker waren, Zuckerrüben oder eben Industriekartoffeln, dann war es sehr still dort. Das heißt, keine Bodentiere aktiv. Ganz im Gegensatz dazu, in einem biologisch bewirtschafteten Acker, ein Haferacker zum Beispiel im Emmental, was viele andere Pflanzen noch drin hat, der Boden eben nachhaltig bewirtschaftet wird, dort war es dann sehr lebendig. Und das war schon eindrücklich, diese Unterschiede, gerade in der Landwirtschaft eben sehr deutlich zu hören.
Das Resultat Ihrer Forschungen kann man jetzt auch in einem Container hören, vor dem Zentrum Paul Klee, in einer Installation. Was ist denn das Ziel schlussendlich? Was wollen Sie mit Sounding Soils erreichen?
Ja, also da geht es natürlich wirklich um Sensibilisierung für das Ökosystem Boden. Also oft ist das Problem der Wissenschaft, dass sie, wenn man beispielsweise den Klimawandel anschaut, mit ihren Ergebnissen die Gesellschaft sich schwer tut, die Gesellschaft zu erreichen. Und ich glaube, hier kann die Kunst hilfreich sein, jetzt nicht unbedingt, indem man sie einspannt für die Wissenschaftskommunikation, sondern indem die Kunst eben mitforscht an den gleichen Gegenständen, an der die Wissenschaft arbeitet, und beispielsweise eben an Umweltproblemen. Und dort verspreche ich mir schon davon, wenn wir Dinge, Umweltprobleme oder Bodenprobleme sinnlich erfahrbar machen, übers Hören erfahrbar machen, dass sich eben tatsächlich auch in den Köpfen etwas tut der Menschen, dass sie beginnen darüber nachzudenken oder auch schlichtweg realisieren, das ist keine tote Materie, auf der wir draufstehen, die ist höchst lebendig und hier braucht es einen sehr sensiblen Umgang damit.
Sagt Markus Meder, einer der Verantwortlichen des Projektes Sounding Soil. Wie verschiedene Böden in der Schweiz klingen, lässt sich einerseits im umgebauten Container vor dem Zentrum Paul Klee anhören, andererseits auch online auf einer Klangkarte. Den Link dazu gibt's auch auf unserer Webseite info.rabe.ch.
Rabe Info Radioblog.
Es ist Freitag und somit Zeit für unsere akustische Kolumne, den Radioblog. Dieser stammt heute von unserem Kolumnist und Slam-Poet Remo Rickenbacher. Und der hat's tierisch in sich.
Es begab sich zu der Zeit, als die Herrschaft der Dinosaurier zu einem abrupten Ende gekommen war, dass sich das Megatherium aus dem Schatten der einzigen Fressfeinde löste und mit seinen 5 Tonnen Gewicht und seinen 6 Meter Länge nun selber über die Erde herrschen wollte. Das Megatherium schwor sich erst dann zu ruhen, wenn jedes Lebewesen seinen Namen kennen, vor seinen scharfen Klauen erzittern und seinen Befehlen bedingungslos gehorchen würde. 1 Monat später bekam es ein Burnout. In der darauffolgenden Therapie entschloss sich das Megatherium oder Riesenfaultier, wie es auch genannt wird, seinen Charakter und sein Äußeres komplett zu ändern. Im Verlauf der nächsten 1000 Jahre nahm sein Ego ab, seine Körpergröße nahm ab, es selber nahm ab und auch seine geistigen Kapazitäten nahmen ab, wie uns das Verhalten von Sid in Ice Age 1 bis 5 eindeutig beweist. Am Schluss verließ er sogar den Boden, suchte Zuflucht in den Bäumen und lebt heute friedlich als Faultier über uns. Und vielleicht denken jetzt ein paar von euch, was für ein evolutionärer Rückschritt. Wer möchte schon ein ständig schlafendes und dümmlich reinblickendes Faultier sein, wenn er oder sie ein mächtiges und leistungsstarkes Megatherium sein könnte? Als würde man sein Medizinstudium hinschmeißen, um Apotheker zu werden. Oder als hätte man die Möglichkeit, in seinen Ferien eine europäische Metropole zu besuchen und Weltkränzchen. Aber der erste Eindruck täuscht. Also beim Faultier, nicht bei Kränzchen. Denn das Faultier ist eigentlich der Hipster im Tierreich. Es ernährt sich zum Beispiel streng vegan und hasst Fast Food. Zudem achtet es darauf, ausschließlich regionale Produkte zu fressen. Also alles, was es an Nahrung auf seinem Baum und in seinem Fell findet. Was bei ihm wie Fortbewegung aussieht, ist eigentlich eine Reihe komplexer Yoga-Übungen. Was bei ihm wie Schlafen aussieht, ist eigentlich eine Reihe zeitintensiver Achtsamkeitsübungen. Und wenn im Feld des Faultiers ständig Käfer und Motten herumwuseln, finden das vielleicht einige unter euch eklig. Dabei ist das Faultier halt einfach beliebt und hat viele Follower. Und natürlich belächeln wir Menschen das Faultier. Ein Tier, dessen Tag daraus besteht, während 5 Stunden an Blättern herumzukauen, um danach die restlichen 19 Stunden zu schlafen, währenddem die Nahrung verdaut wird. Ein Tier, dessen größte Angst es ist, ein Blatt der Guarana-Pflanze zu verspeisen. Ein Tier, das seinen Fressfeinden immer in die Augen blickt, nicht weil es mutig wäre, sondern weil bei Höchstgeschwindigkeiten von 2 Metern pro Minute eine Flucht einfach keinen Sinn macht. Ich meine, wir dagegen, die Megatherien unserer Zeit, wir sind zielstrebig, haben große Ambitionen und wollen etwas aus unserem Leben machen. Im Vergleich zum Faultier schlafen wir möglichst wenig, trinken Guarana-Shots auf Ex und schauen unseren Feinden niemals in die Augen. Wir haben Online-Kommentarspalten. Ja, wir Megatherien, wir kapen das DM viel besser als das Faultier. Und sind dabei Helikoptereltern, gestresste Manager, Jugendliche unter Leistungsdruck, Künstlerinnen, die ständig Angst vor dem Scheitern haben oder Pensionierte, die noch so vieles erleben wollen, solange es halt noch geht. Kein Wunder, also nehmen wir in unserer Leistungsgesellschaft immer mehr Abstand von der Megatherium-Attitüde und entwickeln uns in Richtung einer entspannteren, einfacheren und gesünderen Lebensweise. Wir nennen es Entschleunigung und meinen damit, weniger ein Arbeitstier zu sein und ein bisschen mehr Faultier. Und vielleicht denken jetzt ein paar von euch, was für ein evolutionärer Rückschritt. Aber wenn wir uns das Faultier genauer anschauen, scheint es recht glücklich und zufrieden mit sich und der Welt zu sein. Jedenfalls lächelt es ständig, als würden die Psychopharmaka nach all den Jahren Burnout-Therapie immer noch nachwirken.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info von heute Freitag, dem 19. Oktober. Das nächste aktuelle Info gibt es dann am Montag wieder, wie immer um 11 Uhr. Dann einmal mehr mit einer sendungsfüllenden und umfassenden Folge Trump Watch. Die Sendung, bei der wir dem US-Präsidenten Donald Trump ganz genau auf die Finger blicken. Podcasts, Videos, Bilder und ausführliche Hintergründe zu den einzelnen Beiträgen findet man rund um die Uhr auch auf unserer Webseite unter info.rabe.ch. An dieser Sendung mitgewirkt haben Katrin Hiss, Gisela Feutz und Remo Rickenbacher. Und am Mikrofon verabschiedet sich das Salim Staubli. Wir freuen uns, wenn ihr den am Montag wieder einschaltet. Bis dann, habt ganz eine gute Zeit.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.